Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir haben ja hier bei Radio 1 eine sehr erlesene Reihe von Menschen, die das, was in diesem Lande so passiert, auf profunde und pointierte Art und Weise kommentieren. Immer Mittwochnachmittags zum Beispiel tut das seit nicht allzu langer Zeit die Journalistin Ferda Attermann und sie ist hier. Herzlich willkommen, Ferda. So sieht eine Journalistin im, wie heißt das, Meloneneis-Modus aus. Wir hatten so eine schriftliche Kommunikation, sagt, ich bin so im Meloneneis-Modus. Könntest du das ein bisschen erläutern, was das bedeutet? Man kann sich's vorstellen, aber...
Genau, ich bin mehr der Sorbet-Typ.
Ja.
Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber es gibt ja die Schokoeisesserinnen und dann gibt es die immer nur Sorbet essen. Und ich bin eigentlich Mango und jetzt neuerdings Melone. Das ist so mein... Und ich hab keine... Also was ich meinte war tatsächlich, dass es mir gerade echt schwerfällt, über was anderes zu reden als über Eis.
Ach so, ist tatsächlich so, ja? Also wollen wir ausschließlich über Eis und diesen Wahrheiten von... Nein?
Nein, nein. Wir machen jetzt harte Politik und so. Nein. Und dann kommen wir am Ende wieder zum Eis.
Okay, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung. Mal sehen, ob ich die gebacken kriege. Nein, ich glaube nicht. Aber vielleicht so. Wir stehen ja so kurz vor den Ferien, glaube ich. Und womit ja auch so immer das allseits gepriesene und auch geliebt gehasste Sommerloch einhergeht. Wo man immer meint, Menschen, die das Leben und die Gesellschaft und die Vorgänge kommentieren, das wäre dann vielleicht auch eine saure Gurkenzeit. Ist das so? Also du schreibst ja, du bist ja nicht nur Kolumnistin bei Radio 1, du kommentierst ja auch auf anderen Ebenen.
Also ich liebe die saure Gurkenzeit als Journalistin. Ich finde, das ist genau die Zeit, in der man alle Themen reindrücken kann, die man sonst immer nicht hinbekommt, weil irgendwer am Entscheidungsdesk findet, ja, nee, das geht jetzt nicht, wir haben heute das, das und das. Und in der sauren Gurkenzeit kann man eigentlich jedes Thema, das einem am Herzen liegt, verkaufen, in Anführungsstrichen, an die Redaktion. Und letztes Jahr, glaube ich, war das letztes Jahr, waren es die Schuhe. Mich interessiert sowas wie, wie werden Schuhe an- oder ausgezogen, welche kulturellen Hintergründe hat das und so. Sowas kann man dann erläutern.
Also zieh bitte die Schuhe vor meiner Wohnungstür
genau.
aus.
Also genau. Hier ist ein Teppich und ich stehe jetzt gerade mit Schuhen auf einem Teppich. Das war für mich schon ganz krass, hier hochzukommen und das zu tun, weil ich kulturell so geprägt bin, dass ich um den Teppich herumgehe immer oder Schuhe ausziehe.
Das wäre ein lustiges Bild eigentlich gewesen.
Das stimmt,
das können wir einfach das nochmal von vorne anfangen und du stellst dir vor, du bist zu Hause und aber davon haben die Radio...
einfach raus.
Die Leute, die Radio... Ach wirklich, so schlimm ist das? Ja. Und wenn du jetzt deine Füße in diesen wunderbar gewebten...
Oh, herrlich. Zu Hause.
Okay, also so schnell kommt man von den weichen Themen dann zur harten Politik. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das noch hinkriegen soll. Es gibt ja so weiche und harte Themen, ne?
Naja, du könntest jetzt von diesem Schuh-Ding, das so machen wie ich damals, dass du sagst, ist das denn was kulturell bedingtes?
Ist denn das was kulturell bedingtes, Ferda?
Genau, ja, also meine Eltern sind ja als GastarbeiterInnen gekommen und deswegen ziehen wir mal die Schuhe aus. Nee, aber ich habe das damals recherchiert, also tatsächlich scheint es so einen Schuh-Equipment zu geben, der einmal durch Deutschland geht, also Ostdeutschland, aber ich glaube, das ist eine mehr, es hat traditionell dieses, wir ziehen die Schuhe eher aus Ding, zumindest Russland hat das, China und die arabische Welt und die Türkei auf jeden Fall auch und in der Türkei ziehen jetzt immer mehr Jugendliche ihre Schuhe nicht mehr aus, was sie als Amerikanisierung und Verwestlichung kritisieren.
Ach, ist ja interessant. Also ich habe mich jetzt gerade versucht zu erinnern, wie das bei mir war. Ich habe ein paar Jahre meines Lebens in Karl-Marx-Stadt leben, sage ich jetzt, dürfen oder müssen. Also ich habe da gelebt als Kind und da gab es tatsächlich, ich glaube, dass es auch so eine Nord-Süd-Geschichte gibt, da musste man sogar die Schuhe in der Schule ausziehen. Man musste in den Keller gehen und sich da Hausschuhe anziehen, in der Schule. Und das fand ich schon allein schon demütigend und dann kam noch dazu, dass die Jungs das immer benutzt haben als wundervolle Gelegenheit, den Mädchen irgendwie an die Brust zu fassen und so. Also das waren so diese Erfahrungen, fällt mir sofort ein irgendwie. irgendwie krass, oder?
Aber das finde ich ehrlich gesagt auch krass. Also
ja, ich meine, ich habe es überlebt.
Schuhe in Haus. Der, ja. Ich finde, das ist die Einlasspolitik an der Haustür und ja. Überall anders geht es, da bin ich sehr deutsch, ja, das geht niemandem was an, wo man die Schuhe anhat oder nicht.
Kommen wir mal zu deiner Arbeit. Also du bist ja seit Mai, glaube ich jetzt, ne? Seit Ende Mai bist du bei uns
Kolumnist. Genau, ich glaube, es war meine vierte Kolumne oder so.
Ja, hast du vorher schon Radio gemacht? War das für dich jetzt eine neue Erfahrung, das im Radio zu machen? Oder?
Also ich komme nicht vom Radio, aber ich habe eine multimediale Journalistinnenausbildung an der Berliner Journalistenschule gemacht und fand damals, muss ich zugeben, Radio super geil, habe dann aber viel geschrieben vor allem und habe eher, also meine Radioerfahrung ist dann leider eher so auf der anderen Seite, also interviewt werden, so wie jetzt, oder eben was einsprechen mal, aber nicht so schöne Feature machen, Dinge schneiden, das ist ja super, wie man da mit Tönen arbeiten kann und Atmo und so, das fand ich ganz, ganz toll. Ja. Das mache ich leider weniger. Aber ich muss echt sagen, live einen Kommentar einsprechen, das, also ich würde sagen, ich bin da noch eine Übende. So.
Aha, okay, also immer mittwochs, glaube ich, bist du dran, ne? 16.40 Uhr. Bei uns ist nach wie vor Ferder Attermann, unter anderem jetzt auch Radio 1 Kolumnistin immer mittwochs. Letzten Mittwoch, Ferder, hast du den geplanten Abgang von Klaus Kleber bedauert. Er gehört ja gewissermaßen zur alten Garde. Du zu den neuen deutschen MedienmacherInnen. Auch ein Netzwerk, das du mitgegründet hast und dessen Vorsitzende du bist. Was macht ihr denn anders als die alten und besser vor allem?
Aber wir machen gar nichts besser. Ob wir es anders machen, ist auch eine gute Frage. Aber wir als Verein setzen uns erstmal dafür ein, dass es diverser wird in den deutschen Medien. Weil irgendwann, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, also vor 15 Jahren haben wir gemerkt, dass wenn man sich mal so umguckt, wer eigentlich, das war übrigens damals auch in Tagesthemen und so weiter, also in den Hauptnachrichten noch so, da waren das so gefühlt eben eher die Giselas und Herberts und nur die und keine Leute mit nicht typisch deutschen Namen. Mhm. So. Und Medien bilden die Gesellschaft ab, müssen Themen reinholen können von allen in der Gesellschaft und deswegen müssen Medien divers sein. Wir hatten es in den 80er Jahren, dass nur Männer berichtet haben und fanden es falsch und heute sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, es müssen auch Menschen aus Einwanderfamilien mitberichten und das ist so unser Punkt. Aber ob jetzt die einzelnen Leute in diesem Verein rausgehen und andere Berichterstattung machen oder tausendmal besser. Also ich mache natürlich die beste.
Ja, selbstverständlich.
Das ist klar, aber für alle anderen kann ich da jetzt nicht sprechen.
Ja, mit diesem Netzwerk habt ihr Anfang des Jahres eine interessante Geschichte gemacht. Ihr habt im Zusammenhang mit dem Wetter habt ihr was gemacht. Ihr habt Patenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete übernommen und ihnen Namen gegeben, so wie Ahmed, Dragica und Yusuf und so. Was war denn der Hintergrund? Also die heißen ja, wir wissen ja, dass die Hoch- und Tiefdruckgebiete immer irgendwie heißen und aber auch meistens irgendwie so mit Namen, mit denen man so aufgewachsen ist.
Genau, also die können gekauft werden, deswegen sind es tatsächlich eher oft so Konstantins, Ferdinandas, nee, das war jetzt, doch, die gab es auch, also eher so Namen aus bürgerlichen Haushalten, wie man sie sich so vorstellt, die die Namen gekauft haben und wir hatten gesagt, okay, wir machen mal so en bloc, einen Monat, mal nur migrantische Namen und gucken mal, was passiert. Und es war tatsächlich schon mit dem ersten Tief Ahmed im Januar so, dass, also ich muss zugeben, wir haben auch die ein oder andere Nachrichtensendung darauf hingewiesen, dass wir das gemacht haben und die fanden das auch witzig und dann hat eben Tief Ahmed erstmal sofort für Empörung gesorgt bei sehr, sehr weit rechts außen Leuten, die irgendwie finden, ein Wettertief dürfe nicht Ahmed heißen und hat große Freude, glaube ich, bei Leuten ausgelöst, die das noch nie erlebt haben und andere haben es, glaube ich, einfach zur Kenntnis genommen und sich gedacht, okay,
dann heißen wir jetzt. Mit welcher Begründung haben die denn das moniert, dass ein Tief nicht Ahmed heißen darf?
Also naja, wir sind rausgegangen mit der Botschaft, das Wetter muss diverser werden, beziehungsweise in der Öffentlichkeit muss ein Bewusstsein geschaffen werden dafür, dass eben ein Wetterhoch in Deutschland auch mal Ahmed heißen kann. So, Ahmed und Bojena sind auch deutsche Wetternamen. Und übrigens haben die schlechtes, also Tief Ahmed hat echt schlechtes Wetter gemacht, das muss man auch sagen. Der wollte nicht gehen und hat super schlechtes Wetter gemacht, aber es hat ihm, glaube ich, trotzdem niemand übel genommen. Der hat sich richtig gelohnt, diese 240 Euro oder was das waren. Aber was war nochmal die Frage?
Warum die Rechten das moniert haben, dass das Tief Ahmed nicht heißen so dürfe?
Ja, weil die Botschaft, auch das sind deutsche Namen, natürlich da erstmal auf, naja, da Da haben die Redebedarf, sage ich jetzt mal sehr, sehr vorsichtig.
Aha, so. Okay. Aber ich meine, das ist ja eine symbolische Aktion gewesen. Ne? Also was bewirkt denn sowas tatsächlich? Also bewirkt es etwas? Außer, dass man sagt, das ist ja eine witzige Idee oder eben die anderen sagen, nee, das darf man nicht, das geht gar nicht.
Also wir haben von vielen, vielen Leuten gehört, die irgendwie einen Ahmed oder eben eine Bojena oder Hakim und wie die anderen hießen, die jeweils einen dieser Namen im Umfeld haben, die gesagt haben, sie haben das wahrgenommen und die haben sich total gefreut. Mhm. Und dieses Gefühl, irgendwie in der Gesellschaft repräsentiert zu sein, dass man irgendwie sich selber wiederfindet in den Medien, in den Hauptabendnachrichten, in der Tagesschau, endlich mal ein Ahmed, der kein Krimineller ist, ja, jetzt etwas sehr überspitzt gesagt, das war für einige schon was Schönes. Und ob das jetzt nachhaltig sozusagen antirassistisch gewirkt hat, das würde ich mal bezweifeln. Aber die Idee war ja, also genau, das droppe ich jetzt hier. Wir als Neue Deutsche Medienmacherinnen haben das ganz galant verbunden mit einer 30% Quotenforderung in den Medien. Und statt auszurasten, weil wir eine Quote fordern, übrigens eine Selbstverpflichtung, keine gesetzliche, haben die meisten halt übers Wetter geredet und das hat total gut funktioniert. So, ich würde sagen, es war ein guter Coup, um mal dieses Thema reinzumogeln nochmal.
Ja, eines deiner Themen ist ja die Einwanderungsgesellschaft, in der wir leben. Da gibt es in diesem Jahr ein interessantes Jubiläum. Im Herbst ist es 60 Jahre her, seit nach dem Abschluss des Anwerbeabkommens mit der Türkei die ersten türkischen Gastarbeiter, so auch deine Eltern vermutlich, nach Deutschland gekommen sind. In dem Zusammenhang hast du einiges vor in diesem Jahr.
Ja, also ich plane, ich weiß noch nicht, ob es wirklich klappt, aber ich plane mit einer Bekannten zusammen, möchten wir so eine wunderschöne GastarbeiterInnen-Gala machen, so eine Party, also sowieso Party, dieses Jahr müssen wir einfach ganz viel feiern, aber wir möchten gern einmal so einen Anlass machen, wo alle Palettenkleider tragen und sich feiern und nochmal sich dran erinnern, wie das so war, damals am Fließband und in den ganzen Fabriken und wo die alle gearbeitet haben und auch welchen Beitrag das zur Gesellschaft geleistet hat, weil 61, als die ersten Türken kamen, da waren immerhin schon 10 Jahre vergangen, aber es gab ja auch Italiener, die 1955 schon kamen. Ich meine, die sind einfach mal ein paar Jahre nach den Nazis hier rein in dieses Land als Ausländer und haben ja den Laden hier aufgemischt auf eine teilweise echt gute Weise, finde ich. Und wer durch Berlin latscht, wird es ja ständig übersehen. Also Berlin ist ja eine sowas von migrantisch geprägte Stadt. Geht ja gar nicht mehr anders. Und ich glaube, dass das echt eine Pionierarbeit auch war, die geleistet haben. Nicht nur an den Fließbändern, sondern auch gesellschaftlich.
Ja. Nun ist Sommer. Wir müssen jetzt einfach den Bogen wieder zum Meloneneis bekommen. Ein weiteres Hobby außer Meloneneis ist das Fermentieren von Gemüse. Habe ich irgendwie in Erfahrung gebracht. Also du hast einiges vor in diesem Sommer. Also neben dem Sommerloch, das du ja auch beackern musst. Und
willst. Ja, ich glaube, ich könnte hier so ein Gelübde ablegen, dass ich eine Sauerkraut-Eismanufaktur eröffnen werde in 10 Jahren. Ich habe aber, tatsächlich gibt es sowas. Also irgendwo, ich habe, glaube ich, schon mal, es gibt ja alle möglichen Eissorten und vielleicht gibt es auch eine Variante, wie es schmeckt. Aber ja, ich fermentiere seit der Pandemie, andere backen. Ich lege Gemüse ein und mache komische Sachen und lasse Bakterien und Pilze arbeiten und gucke zu und freue mich daran.
Schön, dass wir dich arbeiten lassen können. Mich immer mittwochs als Kolumnistin bei Radio 1, 16.40 Uhr, Ferda Attermann. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.